Sabine Rock ist Trendforscherin und Direktorin beim Trendbüro München. Sie hat für Xing den Future Work Report 2025 herausgegeben, wo es um die Frage geht, wie werden wir in 15 Jahren arbeiten? Was sind die großen Trends der Zukunft? Und warum Sie trotz aller Entwicklung in Richtung KI einen Trend hin zum Menschlichen sieht, hat sie mir im Gespräch verraten. For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Sabine Rock, Trendbüro München. Du hast soeben den Xing Future Work Report herausgegeben und bist aus Süddeutschland, vom Chiemsee, genau, zu uns nach Hamburg gekommen, um mit mir zu sprechen. Erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es gibt ja diesen viel zitierten Spruch, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Magst du mal sagen, mit welcher Methodik ihr diesen Report erstellt habt?
Also erstmal, was wir natürlich machen, ist, wir schauen uns erstmal alles an, was wird da draußen gerade veröffentlicht, was gibt es für Studien, was gibt es für Zahlen, machen da quasi Meta-Analysen und versuchen erstmal so dieses ganze Bild zu sortieren an der existierenden Datenlage, reichern das dann an mit dem, was wir quasi aus unserer Arbeit, aus der Trendforschung, aus der Werteforschung, aus der Entwicklung von Mindsets und den Shifts einfach in, sagen wir mal, den Phänomenen, die wir so sehen in unserer Gesellschaft, reichern das dann an und clustern quasi dann wieder und so sind dann diese Trends entstanden. Das heißt, man macht das Feld erstmal wieder ganz groß und dann versucht man es wieder klein und konkret zu machen.
Ihr habt, du korrigierst mich, 13 Trends identifiziert und ihr habt die geclustert in sozusagen 4 Rubriken. Was wir arbeiten werden, mit wem, wo und wie wir arbeiten. Und zwar in 15 Jahren ist der zeitliche Horizont.
Ja, das war so ein bisschen der zeitliche Horizont. Also ich finde das immer schwierig, da so ganz genau das so anlegen. Ich würde jetzt mal sagen, so die Trefferquote ist wird umso schlechter, desto weiter wir den Regler da in die Zukunft verschieben. Aber so für die nächsten 5 bis 10 Jahre haben wir da, glaube ich, eine gute Vorhersehbarkeit.
Also, dann lass uns das doch mal abschichten und so ein bisschen in die einzelnen Themen gehen. Wer arbeitet eigentlich noch in Zukunft? Mensch oder Maschine, KI, das große Thema, was viele Leute beschäftigt. Magst du dazu einen Satz sagen?
Also wir haben das ja in dem Automatisierungsshift-Trend behandeln wir das Thema, dass natürlich große Angst gerade besteht, was passiert jetzt, wenn die Roboter übernehmen. Und da kann man erstmal eine positive Nachricht versenden. Also es werden ja über die nächsten Jahre, gehen 30% der Menschen, die jetzt im Arbeitsmarkt sind, gehen in Rente. Das ist ungefähr in Deutschland, genau. Das ist ungefähr der Teil, der durch Robotik komplett wegfällt. Dann sind natürlich hauptsächlich Aufgaben betroffen, die stark repetitive Tätigkeiten ausführen. Das heißt, auch darüber hinaus sind es dann hauptsächlich Aufgaben im Niedrigstlohnsektor, die betroffen sind. Das heißt, das große Thema, um da mit der Angst zu arbeiten, ist einfach Upskilling, zu schauen, was sind es jetzt für neue Fähigkeiten, die wir brauchen, um dann die Menschen, die von Jobs betroffen sind, die wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit wegfallen, in andere Branchen, in andere Jobs zu überführen. Und da kann man stark vereinfacht jetzt sagen, sind es vor allem die Jobs, die so an der Schnittstelle zwischen Technologie und aber auch Mensch-zu-Mensch-Interaktion stattfinden. Das heißt, wir werden natürlich auch, wenn man sich die Bevölkerungspyramide anschaut, werden sehr viele Menschen brauchen, die wirklich technologisch unterstützt in der Pflege von anderen Menschen tätig sein werden. Ja, das heißt, da entstehen große neue Bedarfe, die auch so nicht einfach alle von der KI übernommen werden können.
Also es gibt ja schon die Sorge, dass eben gerade durchaus Jobs, die bislang als besonders qualifiziert galten, davon durchaus betroffen sein könnten. Also es gibt mittlerweile eine große Zahl journalistischer Texte, die von der KI erstellt wurden. Es gibt Leute im Accounting, selbst Programmierer natürlich, naturgemäß eine sehr mathematische Tätigkeit. Sind betroffen von dem Thema KI. Wie siehst du diese Schnittstelle und müssen die sich nicht auch Sorgen machen und nicht nur sozusagen Leute im sogenannten Niedriglohnsektor?
Ja, absolut.
Und wenn das so ist, wo bleibt der Platz für den Menschen.
Ja, also ich denke, dass es generell eine Zeit ist, in der man sich jetzt eigentlich in keiner Branche so richtig zurücklehnen sollte. Also ich glaube, es ist der Weckruf an alle, zu schauen, wo und wie kann ich mich jetzt weiterbilden. Ja, weil dieses Verhältnis von was übernimmt die Maschine, was übernimmt der Mensch, das wird ja jetzt völlig neu verhandelt. Es ist aber auch eine ganz, ganz große Chance, eben wieder zu entdecken, was eigentlich diese spezifisch menschlichen Fähigkeiten sind. Also alles, was einfach Kreativität in einem Sinne, dass es nicht das Wiederaufgewärmte vom Wiederaufgewärmten ist. Aber wir sehen jetzt ja sehr stark auch so die Tendenz, dass wir in so einer Remix-Kultur einfach gelandet sind, dass alle erfolgreichen Filme sind im Prinzip ein Sequel, Prequel, Spin-off von dem, was schon da war. Das heißt, gerade so in alle, die so textlich arbeiten, bildlich arbeiten, glaube ich, wird da sehr bald auch so eine hohe Sensibilität dafür entstehen, was hat eigentlich eine KI gemacht und was ist eigentlich jetzt wirklich originär, ja.
Also ein Bedürfnis nach Authentizität, wenn du so
genau,
willst,
und
versus
dann,
Künstlichkeit.
So. Genau, und dass wir da einfach sehr bald auch wieder sich Räume auftun werden, wo man sieht, wow, das ist ja, ich merke, dass das menschengemacht ist. Ich merke, dass dieser Text nicht aus der KI kommt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man erkennt eigentlich schon, was ist jetzt ein Social-Media-Post, der jetzt KI gemacht ist und was ist dann doch. Also wir haben da eigentlich innerhalb von 1,5, 2 Jahren schon sehr, sehr schnell gelernt, was ist eigentlich Menschen gemacht.
Also wäre das durchaus, ich nenne es jetzt mal Trend, vielleicht ist der Begriff für die Trendforscherin nicht ganz präzise, aber wäre es schon eine Entwicklung hin zum authentisch-menschlichen, zur Conditio Humana, um es irgendwie...
Das wäre wünschenswert natürlich, wenn wir das jetzt auch als Chance begreifen, wie ich eben gesagt habe, nicht einfach jetzt so zurücklehnen und mal schauen, was macht die Technik mit uns. Ich glaube, es ist sehr wichtig, da jetzt auch gestaltend zu wirken und auch sehr stark sich dafür einzusetzen, dass es Technik sein soll, die zu unserem Wohle eingesetzt wird. Weil wir diskutieren ja immer so, das ist der Fortschritt, da muss man jetzt mitgehen. Und da stehen wir natürlich in der Zukunftsforschung schon auch einerseits dafür, andererseits muss man ja auch sehen, dass es jetzt Technik ist, die oft auch einfach sehr wenigen Menschen auf der Welt dienen und dass sehr viel in diesem ganzen technologischen Sektor in der Innovation jetzt in der Hand von sehr wenigen Menschen liegt, denen das dann auch dient. Also ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um da kritisch zu beleuchten, was dient denn wirklich uns und was dient sonst auch einfach wirklich nur großen Firmen vielleicht. Oder also, dass wir da auch diesen, nicht nur die Kreativität, die wir jetzt gerade gesagt haben, so dieses Menschengemachte, sondern auch dieses kritische Denken, glaube ich, ist jetzt eine menschliche Fähigkeit, die sehr, sehr wichtig ist die nächsten Jahre.
Da würde ich, jetzt schmeiße ich meine Brille weg.
die brauchst du nicht
die
mehr.
Die brauche ich nicht mehr. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil und mit dir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil in der Tat ist es ja so, wenn wir sprechen mittlerweile von HHR und holistischem HR und wir sprechen von KI-unterstütztem HR, Human Resources etc. Wenn das alles nur maschinell passieren würde, würden sämtliche Firmen exakt gleich sich bewegen, rekrutieren, sich verhalten etc. Kultur, die unterschiedlich ist und unterschiedlichen Unternehmen, käme nicht zustande. Also du hast diese Schnittstelle des Menschlichen, die natürlich vorgeben muss und die Maschine steuern muss, um Unterschiede überhaupt möglich zu machen, unterschiedliche Kulturen in Unternehmen. Yeah. Welche Skills braucht es dafür? Wie managt man in Zukunft die Schnittstelle? Könnt ihr als Trendforscher dazu was sagen? Und während du antwortest, hebe ich meine Frage.
Okay, alles klar. Also ich glaube, was ich gerade schon angedeutet habe mit diesem kritischen Hinterfragen. Wir müssen ja jetzt sehr gute Entscheidungen treffen, auf welches System wir uns verlassen wollen. Und dann können wir uns eben auch nicht blind auf diese Systeme verlassen, weil KI macht ja einfach auch sehr viele Fehler. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Large Language Models anschaut, die sich aus Daten aus dem Internet bedienen. Jetzt hat Zuckerberg vor ein paar Tagen erklärt, dass er den Faktencheck abschaffen wird. Das heißt, das Internet wird vielleicht auch bald einfach eine Suppe von Falschinformationen. Und das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf die Systeme, die sich der Informationen, die verfügbar sind, bedienen. Das heißt, ganz genau immer wieder zu überprüfen, was kommt denn da raus? Stimmt es? Macht es Sinn für uns? Und wo kann ich nachsteuern? Wo passt es jetzt vielleicht gerade nicht? Ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir auch da sehr stark in der Verantwortung bleiben. Ja.
Und welche Tipps würdest du jetzt jungen Leuten geben, die sich fragen, was für eine Ausbildung soll ich eigentlich machen? Welches Studium? Oder ist Studium gar nicht mehr richtig? Beziehungsweise Unternehmen Auf welche Skills kommt es eigentlich an, wenn ich Leute rekrutiere?
Ja, also wir sehen ja, das sagt ja auch der Report und auch die Umfrage unter Xing-Mitgliedern, die ihr noch gemacht habt, dass wir einfach sehen, wie kommunikative Fähigkeiten unglaublich wichtig werden. Also so das Ganze. Und das ist, finde ich, ja so auch der Strohhalm, an dem man sich so gut festhalten kann oder auch so diese positive Perspektive, dass da sehr viel Menschlichkeit jetzt auch wieder passieren kann, ja, weil wir eben merken, so diese Konfliktlösungsfähigkeiten, das wirklich kreative Potenzial, weil menschliche Kreativität und Innovationsfähigkeit doch nochmal was anderes, einfach ist eine andere Qualität hat, dann diese Kollaborationsfähigkeit, das haben wir auch in der Einleitung so hervorgehoben, dass jetzt der große Moment für Kollaborationen einfach ist und wirklich auch die Menschen entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens beitragen können, die jetzt diese Kollaboration ermöglichen können, diese Kollaboration zwischen Teams, diese Kollaboration an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die Kollaboration, sagen wir mal, vielleicht internationalen Teams, sehr unterschiedlichen Teams, das heißt wirklich diese würde ich jetzt als junger Mensch einfach auch schauen, wie kann ich mich da auch wenig an so fachlichen Themen irgendwie festklammern, die sich vielleicht sehr schnell verändern werden, sondern wie kann ich diese Fähigkeiten in mir ausbilden, weil da hat man da ja auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht Talente oder so Felder, die vielleicht nicht ganz so schwer fallen, also wirklich die sozialen Kompetenzen, Konfliktlösungspotenzial, Zwischenmenschliches, Kommunikationsfähigkeit, das sehen wir ja auch, haben wir im Report auch vorgehoben, dass wir glauben, dass auch Führungskräfte nochmal ganz andere Skillsets jetzt da brauchen werden, die vor allem auch darin bestehen, wie kann ich Leute wirklich mitnehmen, wie kann ich schauen, dass ich Leute motivieren kann, weil natürlich da so ein Mix sitzt, da haben wir jetzt Leute vielleicht in der Belegschaft, die sind total enthusiastisch, die haben eine Technikaffinität, dann gibt es aber auch welche, die sind vielleicht skeptisch, tun sich ein bisschen schwer, also jetzt da einfach, wir haben ja auch geschrieben, es ist fast so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Coaching und Führungstätigkeit, jetzt da einfach Leute mitzunehmen, zu verstehen, was braucht es. Und das lässt sich dann einfach nicht in einem sehr klassischen Curriculum an der Uni vielleicht abarbeiten. Das heißt, es sind vielleicht auch persönliche Erlebnisse, die man macht, wirklich dieses Gespür zu entwickeln, was kann ich wirklich, was will ich denn auch leisten, was will ich auch tun.
Also man könnte sagen, der Aufstieg von KI als Chance für das Menschliche.
Das würde ich absolut so sagen, ja.
Ihr habt also die zweite Frage, die ihr euch gestellt habt, war, mit wem arbeiten wir? Stichwort Neurodiversität, was ist das?
Neurodiversität ist ja ein Begriff, der jetzt die letzten Jahre auch relativ neu in unser Bewusstsein kommt. Da geht es einfach um dieses Spektrum, wie Gehirne arbeiten. Also dass man einfach mittlerweile weiß, es gibt Sachen, die sind Krankheiten, die sind aber eine Ausprägung, eine neurodiverse Ausprägung, zum Beispiel Autismus, ADHS, dann gibt es Legasthenie, Dyskalkulie, es gibt Hochsensibilität. Also dieses Feld ist sehr, sehr weit und es geht so ein bisschen über dieses klassische Diversitätsverständnis, was die letzten Jahre auch so da war, ach, da ist jetzt mal jemand eine Frau, völlig verrückt, oder jemand hat einen anderen Körperbau oder jemand hat eine körperliche, wirklich auch sichtbare Einschränkung. Vielleicht, also dass wir einfach da unser Bewusstsein im Moment schärfen, dass nicht alle die Welt gleich wahrnehmen und nicht alle Informationen gleich verarbeiten oder auch eine Aufgabe, wenn ich sie jetzt dir gebe und ich gebe sie einer anderen Person in deinem Team, dass diese Aufgabe für euch ganz unterschiedlich ist oder auch die Anforderungen, sitzt jetzt hier in diesem Großraumbüro mit 10 anderen Menschen an deinem Tisch, die kann für jemand total einfach sein und für jemand anders kann die wahnsinnig schwer sein und es ist nicht, weil er sich keine Mühe geben will und es ist nicht, weil er das nicht möchte oder weil er nicht kooperativ ist, sondern weil es einfach für ihn wahnsinnig schwierig ist, wenn andere Stimmen die ganze Zeit laut sind oder wenn ein bestimmter Geräuschpegel da ist. Ja.
Könnte man sagen, das ist eine Entwicklung des Begriffs Diversität weg von, ich sag mal, rein äußerlichen Merkmalen hin zu innerlichen?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ja.
Und warum ist das einer der Haupttrends? Ihr habt ja sozusagen 4 Cluster und ihr sagt, das ist eines der ganz großen Themen.
Ja.
Warum ist das so groß?
Ja, weil ich glaube, man hat sich so ein bisschen jetzt ausgeruht auf diesem Thema Diversität, wie es die letzten Jahre jetzt war. Das hat sich auch so ein bisschen totgelaufen. Man ist aber ja da oft dann jetzt auch nicht, man ist jetzt ja auch keinen wirklichen Quantensprung vorangekommen. Ja? Also es hat sich ja doch relativ wenig getan, auch für Frauen. Es hat sich relativ wenig getan. Wenn man auch jetzt auf ältere Menschen schaut oder auf Menschen mit Behinderung, das ist ja oft auch so ein bisschen, jetzt mal flapsig gesagt, auch vielleicht bei den Lippenkenntnissen so ein bisschen geblieben. Und diese eigentliche Frage, wie arbeiten wir denn auf Augenhöhe miteinander und wie schaffen wir denn eine Kultur, in der das respektiert werden kann, dass wir nicht alle gleich sind, da finde ich, ist dann doch wieder in den Mindsets überraschend wenig passiert die letzten Jahre. Und deshalb graben wir jetzt auch einfach nochmal eine Ebene tiefer, um da zu schauen, was braucht es denn vielleicht auch kulturell und da auch einen Impuls zu setzen, so, weil man sich jetzt ja zum Beispiel wundert, warum funktioniert das teilweise nicht, dass man jetzt einfach, jetzt werden Ansagen gemacht, ihr müsst jetzt alle zurück ins Büro und warum funktioniert das denn einfach nicht? Ja? Oder warum sind denn manche Leute jetzt einfach gerade vielleicht unmotiviert, bestimmte Dinge zu tun? Und dann, glaube ich, lohnt sich der Blick einfach nochmal eine Ebene tiefer zu schauen, was bewegt diese Leute? Was sind vielleicht auch Barrieren oder was, wo kann ich es denn leichter machen? Wo kann ich es angenehmer machen und dadurch erfolgreicher?
Mit anderen Worten ist es eigentlich ein aus Führungskräftesicht ähnliches Skillset, was benötigt wird, wie du es am Anfang beim Thema KI beschrieben hast. Mhm. Also auch da sagst du, du musst eigentlich die Bedingungen der Möglichkeit von Diversität schaffen, akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind, ja, ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. Und dazu brauchst, ja, du jetzt nicht dein sozusagen Law and Order, Top-Down, ja, wie man im Management Deutsch sagt, ja, Mindset, sondern du brauchst eigentlich eine viel sozusagen integrativere, wie hast du es genannt?
Also eine Kultur der Offenheit. Ich glaube, ja, dass wir resilienter werden in Teams über die nächsten Jahre, wenn wir es einfach schaffen, von diesem, wie du es jetzt gesagt hast, so diesem Top-Down-Mensch, und ich habe doch jetzt eine Ansage gemacht, warum passiert das denn? Warum greift es denn so ins Leere? Und dann wird sehr schnell auch, finde ich, in der letzten Zeit wird oft dann so diskutiert, ja, warum geht es denn jetzt der Wirtschaft so schlecht? Ist es, weil wir einfach zu wenig arbeiten jetzt in Deutschland? Ja, Leute sind so faul geworden. Und ich glaube, das ist eine sehr verkürzte Perspektive, weil es sind ja auch viele Managementfehler vielleicht passiert, die man genau Makro alles, und es sind jetzt nicht die Mitarbeiter, die vielleicht sagen, oh, ich fände es ganz gut, wenn ich jetzt einen Tag zu Hause arbeiten könnte. Und da hat man jetzt, finde ich jetzt stark vereinfacht gesagt, einen schönen Schuldigen gefunden, oft in den Mitarbeitenden, die sich jetzt da schön gemütlich machen wollen. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es geht darum, eine Kultur der Offenheit zu schaffen, wo ich einfach verstehen kann in Teams, was braucht wer, damit der hier ein optimales Ergebnis abliefern kann, was maximal förderlich ist für unsere gemeinsamen Ziele, für unsere gemeinsame Ausrichtung. Und da werde ich mir halt, selbst wenn es aufwendig ist, selbst wenn es teilweise unangenehm und anstrengend ist, werde ich mich einfach damit beschäftigen wollen, was braucht es, damit diese Leute möglichst effizient und möglichst kreativ, innovativ das machen können, was wir uns als Unternehmen von ihnen wünschen. Und dann gibt es nicht mehr die Lösungen, die man sich einfach schön ausgedacht hat, sondern da muss man sehr stark in den Dialog gehen. Das glaube ich übrigens auch, um da gleich auf den Bereich überzuleiten, mit diesem, wo arbeiten wir?
Ja, das nächste Thema.
Das hättest du dir auch schon so gedacht. Dass es, glaube ich, wichtig ist, zu schauen, wie wollen die das denn eigentlich haben? Und jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Architekturbüro zu gehen und zu sagen, jetzt mach mir mal bitte, stell mir mal das Office der Zukunft hin, weil wir haben jetzt gehört, das ist wichtig, sondern auch individuell zu schauen für das, was wir machen, für die Belegschaft, die wir haben, wie wünschen die sich das denn, ja? Was sind denn die Bedürfnisse? Wir haben jetzt vor kurzem wieder ein schönes Beispiel gelesen. Eine Firma, die Contentful heißt, die sind in Berlin und aber auch in den USA, die einfach viele Mitarbeitenden auch haben, die zum Beispiel gerade frisch aus den amerikanischen Büros anreisen. Das heißt, die haben jetzt so kleine Nap-Pods, weil sie einfach das sehr stark mit der Belegschaft gemeinsam entwickelt haben, dieses neue Büro. Und einfach das Bedürfnis, wenn du jetzt viel gereist bist, dann dich einfach mal kurz eine Stunde wo einschließen und dann wieder durchstarten. Das ist einfach ganz nah an den Bedürfnissen der Leute entwickelt wurde, weil vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt für die eine Belegschaft das Gym, aber vielleicht für andere ist es vielleicht total wichtig. Also dass man da auch nah dran ist und das eigentlich, glaube ich, ist es als kollaborativer, co-kreativer Prozess zu verstehen.
Also da auch eine, wenn man so will, zielgruppenspezifische Antwort zu geben und zu verstehen, was brauchen die Menschen, die hier zusammenarbeiten wollen und sollen. das Thema Office, Homeoffice, überhaupt Office, dritter Ort etc. beschäftigt uns ja alle schon sehr lange. Viele können es schon gar nicht mehr hören. Sie sagen, das ist jetzt echt ein banales Thema, aber so banal scheint es nicht zu sein, weil sehr viele Unternehmen zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen. Von völliger Präsenz im klassischen Sinne hin zu kompletter, wie soll ich sagen, Zerstreuung und Verstreuung. Teilweise über ganze Erdteile hinweg. Wenn wir uns jetzt mal von diesen radikalen und vom Office her gedacht, also vom Absender her letztendlich, vom Unternehmen her gedachten Perspektiven lösen und in der Tat, wie du sagst, mal schauen, was brauchen meine Kolleginnen und Kollegen? Mhm. Wie mache ich denn sowas? Wie würde man sowas
organisieren, ja. Meinst du? Ich würde da so vorgehen, dass man einfach Arbeitskreise vielleicht bildet und Foren, in denen man in Dialog kommt, in dem, sagen wir mal, zum Beispiel die Buchhaltung für sich ihre Bedarfe formuliert. Die Leute aus der Kreation, die Leute aus dem Management, die Leute aus der HR. Und dass man dann so schaut, macht euch doch mal Gedanken, welche Orte braucht ihr? Und wie zum Beispiel wollt ihr euch dieses Arbeiten gerne aufteilen? Weil so, was du gerade gesagt hast, so dieser Ruf nach, jetzt kommt doch mal bitte alle ins Büro und zwar 5 Tage die Woche, da bin ich ja heute als Mitarbeitende an dem Punkt, dass ich sage, aber gib mir doch eine Antwort, warum? Also dass man dann auch sagt, wir glauben, dass es für uns als Team wichtig ist, uns 2-mal die Woche zu sehen, wir wollen gerne einen gemeinsamen Wochen-Kickoff oder sowas machen, dafür brauchen wir einen Raum. Dann ist es für uns zum Beispiel wichtig, also ich gehe jetzt einfach mal ein Beispiel, ja, die erfinde ich jetzt gerade, dass dann zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen aus der Buchhaltung sagen, für uns ist es ganz wichtig, ab und zu wollen wir einfach gemeinsam Mittag essen oder wir wollen auch mal einen Geburtstag zusammen feiern. Das heißt, wir brauchen auch einen Raum, in dem wir sowas mal oder Orte, die man flexibel gestalten kann, dass man da auch mal jetzt nicht arbeitet, sondern nett beisammensitzt. Ja.
Jetzt gibt es ja, und das sagt ihr auch in dem Report, zukünftig sehr, sehr unterschiedliche Arbeitsmodelle. Die sehr, ich glaube, ihr nennt das fluide sind. Mhm. Wo die Frage ist, bin ich eigentlich noch angestellt? Wo bin ich angestellt? Bin ich frei? Bin ich halbfrei? Wie ist eigentlich meine Zugehörigkeit und auch mein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Unternehmen? Welche Auswirkungen hat das auf die Frage nach dem Arbeitsort, nach dem
Büro? Ja, also wir sind davon überzeugt, dass es dadurch, dass sich alles flexibilisiert, weil vielleicht habe ich in ein paar Jahren nur noch, habe ich vielleicht 2 Jobs parallel, ich mache hier einen Teil, dann mache ich einen Teil noch Freelance, mache einen Teil wieder in einem ganz anderen Modell. Wir glauben, dass es zunimmt, weil vor allem jüngere Generationen einfach mit einem sehr starken Motiv Flexibilität einfach ihr Leben gestalten. Glauben, dass das Büro insofern eigentlich eine sehr, sehr wichtige Funktion weiterhin erfüllen wird, weil es wird diese Orte für Zusammenkommen einfach brauchen. Also da sind wir schon nach wie vor überzeugt, dass es für Firmenkultur, Zugehörigkeitsgefühl, gemeinsame Ausrichtung,
auch so selbst in 15 Spirit, Jahren gibt es noch so etwas wie Büro.
Das ist dann vielleicht ein ganz anderes Büro. Ja. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, dieses Jahr soll das Google Head Office in London eröffnet werden. Das wurde ja auch schon, die Pläne dafür wurden ja auch schon viel diskutiert in der Presse. Und es ist ja eigentlich erst, man nennt es so Hospitality HQ, also die haben einen riesen Pool, die haben einen Running Trail auf dem Dach, die haben Basketball-Court, also das ist wirklich so, es wird so alles getan, um zu sagen, machen diesen Ort so attraktiv wie möglich, damit Leute hier eine gute Zeit haben können.
Also ich erzeuge eine Nachfrage letztendlich.
Genau, eine Nachfrage. Ich möchte da sein, was extrem entscheidend sein wird, auch so in diesem internationalen War for Talents, einfach diese attraktiven Orte anbieten zu können und natürlich wirst du dann da nicht 5 Tage die Woche arbeiten müssen, aber es wird idealerweise entsteht ein Pull-Effekt, also dass ein Büro was ist, was mehrwertig ist, dass ich gerne da sein will, weil wir haben ja jetzt erlebt, dass also die Zeit, die zu Hause verbracht wird, ist schon vor Corona stark gestiegen, weil ich ja durch Digitalisierung immer mehr von zu Hause erledigen kann. Das heißt, diese Zeit in meinem Zuhause steigt stetig, durch Corona dann natürlich nochmal. Leute wollen aber nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben, also nochmal so zu diesem Pauschalvorwurf, es gibt so eine Art Convenience-Fatigue, nennen wir das. Also du suchst Gründe, das Haus zu verlassen. Man möchte andere Menschen treffen, man möchte sich in der Welt zeigen, in der Welt bewegen, sich mit anderen begegnen, reiben, auseinandersetzen, diskutieren. Und deshalb gibt es dieses Phänomen, das haben wir auch beschrieben im Report, dass in Amerika zum Beispiel, das Fitnessstudio Equinox, die haben gemerkt, Mensch, hier sind total viele Leute, die wollen hier arbeiten. Also die kommen einfach mit ihren Laptops unterm Arm, machen dann morgens vielleicht erstmal ein Breathwork, dann arbeiten sie mal 2 Stunden, dann eine Yoga-Session, dann wieder ein Meeting und haben daraus dann einfach auch Implikationen für ihren Raum abgeleitet und haben jetzt, ich kann quasi dort, es ist kein Coworking-Space, weißt du, es ist so der Coworking-Space 2.0, weil da gibt es jetzt in diesem Fitnessstudio gibt es einfach Meeting Räume, die ich buchen kann. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt die ganze Infrastruktur, die man braucht, um dort produktiv zu sein. Aber das Ganze eingebettet in eine Räumlichkeit, die einfach das liefert, was ich jetzt für mein körperlich und seelisches Wohlbefinden den Tag über gerne so machen möchte. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber wir lernen ja immer von diesen extremen Beispielen und übernehmen dann vielleicht Sachen in abgemilderter Form.
Also wenn ich das nochmal versuche zu abstrahieren und mir die Frage zu stellen, was heißt das eigentlich für Unternehmen? Sagst du, es wird weiterhin so bleiben, so sein, dass Menschen sich in gewisser Weise frei entscheiden können, ob ich ins Büro gehe oder nicht. Wenn das so ist, muss dieser Ort so attraktiv sein, dass sie dahin wollen, nicht müssen. Yeah. Das ist halt eine totale Umkehrung zur Vergangenheit. Ich muss ins Büro und ich will ins Büro. Und was dann Büro genau ist, du hast das Beispiel Equinox gebracht, hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, was wir heute kennen. Also ich muss letztendlich eine Attraktivität schaffen aus Sicht der Zielgruppe, also im Prinzip fast Marketingmethoden nutzen, um diesen Ort in Zukunft aufzuladen und attraktiv zu machen.
Ja, absolut.
Wenn wir uns diese von euch genannten fluiden Arbeitsmodelle anschauen, was hat das für Implikationen auf Sicherungsmodelle? Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich frei arbeite oder angestellt arbeite.
Was meinst du mit Sicherungsmodellen?
Sicherungsmodelle, Kündigungsschutz beispielsweise. Wie muss ich das neu denken? Wie muss ich über Dinge nachdenken wie Rente? Du hast schon die junge Generation angesprochen, werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen, würde ich gerne gleich noch ein bisschen vertiefen, deren Bedürfnisse, wie unterscheiden die sich? Was heißt das eigentlich für die Arbeitswelt und für die Struktur, wie wir Arbeit organisieren, wenn wir ein größeres Maß von Menschen haben, die zum Teil frei arbeiten, episodisch in Unternehmen sind und dann wieder raus sind? Wie kriegt man das eigentlich hin, dass es nicht ein sozusagen Edelprekariat wird, sondern Menschen, die anständig und gut von ihrer Arbeit leben können und auch ein gewisses Maß an struktureller Sicherheit haben?
Ja, das ist natürlich für mich jetzt auch eine sehr schwierige Frage. Also und ich glaube, da ist eine Prognose auch schwer. Ja, das wird sich sehr stark, denke ich, dadurch regeln, dass die Top-Talente einfach die Wege gehen, die für sie gut funktionieren. Und auf der anderen Seite, es müssen ja Modelle entstehen, die für beide Seiten passen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig jetzt als Learning aus dieser Corona-Krise. Wir sehen, es ist wichtig, dass Unternehmen erfolgreich sein können, sonst profitieren wir alle nicht mehr davon. Und es ist wichtig, dass die Top-Talente gute Modelle finden. Dass wir jetzt natürlich wieder in so eine Phase kommen, wo auch finanzielle Fragestellungen einfach wieder zentraler werden. Ich glaube, das ist klar und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit richtig, dass sowas passiert. Wir sehen jetzt, dass gerade junge Generationen wieder viel stärker durch finanzielle Überlegungen getrieben sind, als es die letzten Jahre so war, als wir sehr viel aus der Fülle einfach auch planen konnten. Wir haben jetzt Generationen, die einfach nicht mehr diese Sicherheit haben, dass sie, wenn sie 30 sind, es ihnen besser geht als ihrer Elterngeneration mit 30. Das war lange so dieses Fortschrittsnarrativ, der Nachkriegszeit. Und so dieses Versprechen, das löst sich langsam so ein bisschen auf. Und dann hatten wir zum Beispiel vor 2 Jahren, hatten wir in den Trends to Watch, das ist eine Publikation, die wir vom Trendbüro immer rausgeben, hatten wir einen großen Trend, der hieß End of Ambition. Also dass junge Leute wirklich sagen, nee, also so, wenn meine Zukunft eh unsicher ist, ja, dann lebe ich doch lieber jetzt im Moment und konzentriere mich auf das, was ich für mich planen kann. Weißt? Der Moment soll gut sein, meinem Körper soll es gut gehen, das soll seelisch, psychisch, möchte ich gesund und glücklich sein, weil was soll ich jetzt auf was hinarbeiten, was völlig unsicher ist? Also weißt du, gerade jüngere Generationen haben, glaube ich, einen sehr klaren Blick auch auf, wie das Klima unser Leben verändern wird und wie schnell, haben jetzt auch erlebt durch die die Pandemie, wie schnell diese Disruption von außen kommen kann und wie massiv die Auswirkungen sind. Das heißt, dieses Mindset mit, ich lege jetzt hier Leitplanken und dann profitiere ich da irgendwann in 30 Jahren davon, dieses Mindset hat sich ja zu Recht, denke ich mal, irgendwie aufgelöst in der jüngeren Generation. Das heißt, wir sehen so eine Konzentration auf den jetzigen Moment und das, was unmittelbar planbar ist.
Ja. Kannst du die von dir genannte jüngere Generation irgendwie eingrenzen oder beschreiben?
Also wir sprechen jetzt ja gerade so die ab 81 Geborenen, so die Millennials, die sind schon so ein bisschen die Älteren. Dann haben wir die Gensers. Alles, was dann jünger wird, so Generation Alpha, finde ich, ist noch sehr schwer zu greifen, weil was es da in Forschung gibt, das sind dann Interviews mit, sage ich jetzt mal, Kindern und da sitzen die Eltern daneben. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen hinterfragen, ob das schon so belastbar ist. Ja.
Wie ist es denn, wie steht es um das Thema Purpose? Also das große Thema der wahrscheinlich letzten 10 Jahre, was ja auch im ganzen New Work-Kontext und Kosmos einfach ein zentraler Begriff ist. Wie sieht es damit aus? Mhm. In den vielleicht verschiedenen Generationen hat sich da was geändert?
Also wir sagen im Report ja, dass wir glauben, dass es wieder so ein bisschen so ein Sinn-Shift eigentlich gibt, dass wir, also generell ist es so, dass wir in der Trendforschung eigentlich immer beobachten können, dass sich viele Sachen in so Pendelbewegungen bewegen. Also man hat dann so einen Ausschlag ganz stark in die eine Richtung und dann geht es dann doch wieder so ein Stück weit in die andere Richtung. Also dann passieren wieder so Phasen, in denen was ein bisschen moderater sich wieder entwickelt. Und wir glauben schon auf Basis der Informationen oder der Phänomene, die wir jetzt einfach sehen in jüngeren Generationen, die sehr stark auch sich damit befassen, kann ich überhaupt mir das jemals wieder leisten, eine Familie zum Beispiel zu gründen. Also Haus, haben wir schon gesagt, ist sowas, was eigentlich die meisten, wenn sie keine Erben sind, eigentlich für sich schon ausschließen. Und da sehen wir schon, wie Gehalt und einfach auch ordentlich bezahlt zu werden, wieder ein Fokusthema wird, ja. Und sehen auch Tendenzen, wie das vielleicht Sinn und Sinnerfüllung vielleicht auch wieder was ist, was ein Stück weit in der Freizeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem relativ flexiblen und in einem Teilzeitmodell oder in einem irgendeinem Flexwork-Modell arbeite, ich diese Räume vielleicht in der Freizeit oder im Privaten habe, um da auch die Sachen wieder mit Volunteering oder sowas umzusetzen, die mir wirklich wichtig sind. Was aber trotzdem ein No-Go sein wird, ist für jemanden zu arbeiten, der jetzt wertemäßig, sagen wir mal, so gar nicht geht. Also ich glaube, diese gemeinsame Wertebasis, das wird absolut bleiben. Ich glaube, nur jetzt vorsichtig formuliert, glaube ich, dass das Thema Gehalt wieder an Bedeutung gewinnt in diesem Balance, in diesem, sage ich mal, Tanz aus Purpose und Gehalt. Deshalb haben wir auch geschrieben, wir glauben, dass es so eine multitrinsische oder so eine mixtrinsische Motivationslage sich eigentlich ergeben wird, indem es ein ausgeglichenes Verhältnis erstrebt.
Das ist ja witzig. Also es ist ja im Prinzip eine Rückkehr zu den, wenn man so will, zu der Perspektive, die ist ja durchaus vergleichbar mit der Perspektive der Großeltern, so nach dem Motto Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, da arbeite ich, da geht es darum.
Aber ganz so extrem glaube ich jetzt eben nicht. Das meine ich, also dieses Pendel wird jetzt nicht komplett zurückschwingen, das glaube ich nicht. Weil man kann ja diese Überzeugungen, die wirft man ja nicht einfach über Bord. Und das ist auch, glaube ich, gut und richtig so. Es wird nur trotzdem, glaube ich, einfach dieses Gehalt ist eigentlich jetzt erstmal total nachrangig, weil ich möchte mich ja hier verwirklichen in der Arbeit. Ich glaube, dass sich das wieder ein Stück weit verändert. Ja.
Ihr sprecht in dem Trendreport auch von holistischer Human Relations, HHR. Was ist das?
Dahinter steckt, es war natürlich auch unsere Motivation, Begriffe zu entwickeln, die einfach griffig sind. Deshalb, du lachst hier so. Wenn
der ist griffig.
Der ist griffig. Ja. Es geht einfach so um diese Überzeugung und dieses Mindset, dass Mitarbeitende als ganze Person gesehen wollen. Nicht nur als Ressource, die jetzt irgendwo morgens hingeht oder zu Hause bleibt, sich an den Rechner setzt und einfach nur was abliefert. Also auch so dieses Mindset und diese Einstellung. Es sind einfach keine Ressourcen, die jetzt verwaltet werden, sondern Menschen, die begleitet werden wollen, begleitet sein wollen auf dieser beruflichen Reise, die für eine bestimmte Zeit mit einer bestimmten Firma gemeinsam passiert. Also eben weg von diesem, das ist jetzt einfach was hier zu tun ist, der Rest ist uns jetzt erstmal egal, hin zu diesem, okay, woher kommst du, was willst du wirklich machen, was bringst du mit, wo sind individuelle Förderbedarfe, was ist eigentlich deine Lebenssituation? Also hast du zum Beispiel gerade kleine Kinder zu Hause, pflegst du gerade jemanden, hast dadurch zusätzliche Herausforderungen? Wie können wir das optimal hinkriegen, dass du hier, da sind wir wieder bei der Diskussion eigentlich,
in der gleichen Diskussion
wieder zu schauen, was brauchst, dass du jetzt hier die Voraussetzungen findest, um bestmöglich arbeiten zu können. Ja.
Bedeutet eigentlich in der Tat, dass du bei allen Trends ein ähnliches, wie soll ich sagen, eine ähnliche Quintessenz
hier. Ja, das haben wir ja auch dann in der Einleitung, in dem Schlusswort heben wir das ja auch sehr stark vor, dass wir glauben, so eben dieser Faktor Mensch und jetzt, dass diese Suche nach so dieser Quintessenz für die nächsten Jahre sehr stark im Thema Kollaboration, wie schaffen wir das jetzt einfach, dass wir so gemeinsam jetzt da am gleichen Strang ziehen und eben der Faktor Mensch ein ganz, ganz großes Suchfeld jetzt einfach wieder wird, weil wir haben es ja auch reingeschrieben über das Thema KI, ist omnipräsent und man hat jetzt so das Gefühl, ah ja, wir werden ja verändert durch diese technologischen Driver, die einfach jetzt massiv hier ein. Und da finde ich, gehen so diese Human Drivers so ein bisschen verloren. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt genau jetzt diesen Blick eben schärft, dass es nicht so sein sollte, dass Technik uns verändert, sondern dass wir Technik zu unserem Wohl so einsetzen, wie das gewinnbringend für alle ist. Ja.
Also der Trend geht eigentlich hin zum Menschlichen, sagst du.
Ja.
Sabine, wir sollten uns jetzt schon verabreden in 15 Jahren und mal gucken, was draus geworden ist.
Ja. Der Trend ist ja keiner von uns beiden in Rente.
Natürlich
nicht. Weil das werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können.
Genau, das ist ja auch ein Trend.
Das werden wir auch nicht wollen, weil wir, man nennt das jetzt Pro-Tirement, also man will ja über...
Pro-Tirement,
ja, dieses festgesetzte Alter, ich für mich selber entscheide, habe ich noch Kraft, mag ich noch, habe ich noch Lust, was mitzugestalten. Vielleicht braucht man es, wie gesagt, auch finanziell. Also dass wir uns da so ein bisschen, glaube ich, verabschieden von diesem, jetzt 30 Jahre, jetzt gibt es die goldene Uhr und dann tschüss. Also das wird sich auch da werden sich die Grenzen, denke ich, sehr stark auflösen. Ja.
Also in 15 Jahren, wir sind dann beide noch voller Kraft.
Jung und knackig.
Genau, weiterhin freue ich mich, dass wir drauf gucken und schauen, was draus geworden ist. Die Botschaft, der Trend geht witzigerweise, schizophrenerweise in gewisser Weise.
Positiver Weise
zurück zum Menschlichen, finde ich eine sehr schöne Quintessenz. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ebenso.
Vielen Dank.